Und zwar wurde ich gefragt, was ich von der Konkordante halte. Das ist also auch eine Übersetzung. Und in dieser Übersetzung wird also viel von dem Wort Äon. Das wird im Deutschen so oder so geschrieben. Das ist das griechische Wort. Und dieses Wort wird an vielen Stellen mit Welt übersetzt. Wir sind gerettet aus dieser Welt. Da steht, wir sind gerettet aus diesem Äon. Jesus sagt, ich werde mit euch sein bis ans Ende der Welt. Da steht geschrieben, bis ans Ende Äonos. Das Wort Welt ist natürlich in der Regel Kosmos. Also hat Gott die Welt, da steht Kosmos geschrieben. Aber im Hebräer, wo es geschrieben steht, durch Jesus Christus erhält diese Welt. Da steht Äon geschrieben. Was bedeutet dieses Wort? Das wird übersetzt mit Welt, mit ewig und mit Ewigkeit. Mit diesen drei Worten wird dieses eine Wort immer wieder übersetzt. Wenn es da heißt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Da steht dort geschrieben, wer an mich glaubt, der hat das Äonenleben. Wenn es in Matthäus Kapitel 25 steht, die einen werden eingehen in das ewige Leben, dann steht dort geschrieben, die werden eingehen in das Äonenleben. Und die anderen werden gehen in die ewige Pein, da steht dort geschrieben, die werden eingehen in die Äonenpein. Nun, die Konkordante scheinbar betont sehr stark, dass Äon meint nicht ewig, sondern das meint eine Äon, noch ein Äon und noch ein Äon. Und die Tatsache ist auch, an ganz vielen Stellen steht in dem Neuen Testament geschrieben, gepriesen sei der Herr von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dann steht dort geschrieben, gepriesen sei der Herr von Äonen zu Äonen. Tatsache ist, dass die griechische Sprache, soweit ich informiert bin, kein Wort für ewig hat, wie wir es kennen. Was bedeutet anfanglos, endelos? Ewig heißt also ohne Anfang, ohne Ende, ja? So ein Wort hat die griechische Sprache nicht. Sondern wenn sie sagen will, ohne Anfang, ohne Ende, dann sagt sie Äonos. Nun, können wir daraus aber nicht schlussfolgern, das meint, dass ewig doch irgendwann ein Ende hat. Sondern das Wort Äon oder Äonos bedeutet einmal ohne Ende, ohne Anfang, ohne Ende. Ein andermal bedeutet es ein Zeitalter. Wir hatten ja schon gesprochen vom alten Äon und neuen Äon. Das Wort wird also für beides gebraucht, für eine lange, aber begrenzte Zeit, und es wird auch gebraucht für eine lange Zeit ohne Anfang, ohne Ende. Sodass, wenn man dieses Wort nimmt und sagt, also ewige Pein ist gar nicht ewige Pein, sondern nur eine sehr lange, dann ist das grundsätzlich falsch, weil der Grieche kein anderes Wort hat, um ewig zu auszusprechen. Das Wort wird also auf ewig gebraucht und wenn es vom ewigen Gott spricht, dann spricht es auch vom Äonengott. Wenn wir nun glauben und wenn die Bibel lehrt, dass Gott ohne Anfang, ohne Ende ist, dann hat die Bibel dafür kein anderes Wort als dieses. So dass das Wort bedeutet manchmal lang, begrenzt und manchmal ohne Anfang, ohne Ende. Wie können wir feststellen, was gemeint ist? Aus dem Zusammenhang. Wir lesen und können dann feststellen aus dem Zusammenhang, was gemeint ist. Ist das genug? Der Bruder, glaube ich, ist hier, der die Frage stellte. Wenn er noch etwas ergänzen möchte, darf er es machen. Gut, scheint nicht der Fall zu sein. Ja. Des Menschen Namen im Buch des Lebens eingeschrieben. wird der Mensch nur im Moment seiner Entscheidung, erst in das Buch eingetragen, oder wird er mit seiner Entscheidung gegen Christus aus dem Buch des Lebens ausgestrichen? Ist das schon, hat Bruder Janssen das beantwortet? Nicht? Gut, dann gehen wir ein bisschen da raus. Also als erstes müssen wir sagen, die Bibel gibt keine Antwort darauf. Sie spricht nur davon, dass am Ende des also am Tage des Gerichts werden Bücher aufgetan werden und es wird nachgesehen werden, ob unser Name im Buch des Lebens steht. Wenn nicht, dann wird in dem anderen Buch nachgesehen, was für Werke wir getan haben. Also unser Name, der Name der Geretteten, der Name der Gläubigen, der Name der Wiedergeborenen, der Name der echten Christen, der Name der Heiligen oder wie immer wir bezeichnet werden, ihr Name ist im Buch des Lebens. Die Bibel sagt aber nicht, wann er dort eingetragen wurde. Wir können dann als nächstes fragen, ja, wie ist es dann vielleicht? Und kann man das irgendwie, gibt es irgendwo Hinweise? Ich persönlich meine, dass der Name schon in Ewigkeit dort eingetragen war, vor Grundlegung der Welt. Warum glaube ich das oder warum meine ich, dass das wahrscheinlich der Fall ist? Weil Gott erwählt hat, dass alle seine Kinder werden sollen. Und dass er deshalb schon, und das ist ja in seinem Heilsratschluss beschlossen, dass wir seine Kinder werden sollen. In Liebe hat er uns erwählt, dass wir seine Kinder seien. Und als Zeichen dafür hat Gott unseren Namen wahrscheinlich da eingetragen. Und wenn der Mensch das nun nicht annimmt, dann muss der Herr seinen Namen dort streichen. Bitte, das steht nirgends so geschrieben. Das ist nur, so meine ich, ist Andeutung. Von seiner Liebe her können wir uns das so vorstellen. Wenn es anders ist, dann macht es an unserem ewigen Los keinen Unterschied. Das Wichtige ist, dass unser Name dort geschrieben steht. Wenn ich hier ein persönliches Zeugnis geben darf. Ich durfte mich bekehren in 1946, damals auf einer Jugendfreizeit. Und bei mir war es lange Zeit so wie Peter Penner, also verhältnismäßig nicht über Jahre, aber wie Bruder Penner uns sagte, dass wir keine Heilsgewissheit haben. Ich bekehrte mich zum Herrn, ich hatte meine Sünden bekannt und ich glaubte auch, dass Jesus gestorben war. Aber als ich dann in Lukas Kapitel, wo steht es geschrieben? 20, Vers 10, las, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Da konnte ich mich nicht freuen. 10, Vers 20, ja? Okay, danke. Ja?
Ich denke, Offenbarung 3, Vers 8.
Ja, okay. Was sagst du? Na, liest, du hast es ja da. Ja, okay, und was...
ich glaube, das ist die Antwort. Das wird eingetragen, denn Lebensbuch und Grundlegung. Ja,
naja, gut. Und, aber die Namen der anderen sind nicht eingetragen.
Die bestimmt sind.
Also... Ja, okay. Okay, kommen wir nochmal zurück dann. Was ist 13, 8? Ja. Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht geschrieben sind von Anfang der Welt in den Lebensbuch des Lammes, das erwürget ist. Okay, was schlussfolgern wir daraus? Sie sind nicht geschrieben und das... die Gläubigen ihre Namen dann später eingetragen sind.
Sie werden Dingen, deren Namen nicht eingetragen sind, das unmöglich ist.
Ja, das beantwortet aber nicht die Frage. Die Frage ist, wann wurde die Namen eingetragen, die da drin sind? Bei der Bekehrung oder vorher? Naja, also man kann daraus Schluss, also hier werden ja nur die erwähnt, Bruder, heißt er schnell, Götz, dass der ungläubige Name da nicht drin steht, ja? Aber wann wurde unser Name, der da drin steht, eingetragen? Naja, das habe ich gesagt. Ja, erwählt, aber da steht nichts vom Namen. Deshalb, weil das da steht, schlussfolgerig, dass das ist, ja. Die ist hier auch. Was ist damit gemeint vor Grundlegung der Welt? Ich glaube, damit ist gemeint vor der Schöpfung, ehe Gott irgendetwas geschaffen hat. Vor Grundlegung der Welt ist, ehe er irgendetwas geschaffen hat, also in der Ewigkeit. Ich weiß nicht, wer die Frage gestellt hat. Ich hoffe, dass das genug ist. Und dann haben wir noch eine Frage hier. Und die habe ich leider noch gar nicht gelesen. Matthäus 24, 29, das haben wir heute Morgen gelesen, lasen wir, dass Sterne vom Himmel fallen. Wenn man uns heute beweist, dass ein einziger Stern größer ist als unsere Erde, muss man diese Schriftstellen buchstäblich verstehen. Nun, wir haben ja schon immer wieder gesagt und Bruder Janssen hat es gezeigt, es gibt viele Stellen in der Bibel, die muss man buchstäblich, die darf man und muss man buchstäblich verstehen. Und es gibt viele Stellen, die kann man nicht buchstäblich verstehen. Und ich hätte kein Problem, das in diesem Fall so zu sehen, dass dies hier einfach ein Bild dafür ist, dass Gottes Gericht vom Himmel auf diese Erde kommt. Aber nicht, dass da buchstäbliche Sterne auf diese Erde kommen. Ich hätte kein Problem, das so zu verstehen. Aber das ist eine Auslegung. Und wenn jemand meint, dass das buchstäblich verstanden werden muss, gut, dann kann man es so machen, dann würde das aber bedeuten, dass damit die Erde ausgelöscht ist, dass die Erde kaputt ist. Aber die Bibel spricht davon, dass diese Sterne, wenn sie vom Himmel kommen, dann ist noch nicht das Weltende da. Da kommt erst danach das tausendjährige Reich, sodass es wahrscheinlich doch nicht so ist, dass hier der Stern die Erde auslöscht.
Und das hat gar nicht gesagt, dass die Sterne auf die Erde fahren, sondern dass die Sterne fahren werden. Und das sehen wir jetzt, dass die Sterne da fliegen und im Kosmos rum und wie die Astronauten hier beobachten, die Sterne. Die fliegen rum und viele haben Angst
davor. Gestern, ich weiß nicht, wer von euch gestern in den Himmel geschaut hat, der ist ja ein Komet, der sich gerade in diesen Tagen am Nordstern vorbei bewegt. Vor zwei Tagen war er am großen Wagen, gestern war er so am Nordstern, ging er so vorbei. Danke, Bruder, für eine zusätzliche Auslegung. Ja, gut, können wir es damit bewenden lassen? Wir wollen jetzt dort Fortsetzung machen, wo wir heute anfingen. Und ich meine, nachdem Bruder Janssen uns heute Morgen und heute Nachmittag so vieles Zusätzliches gegeben hat, dass wir eigentlich da nicht mehr uns lange mit aufhalten müssen. Aber ich denke, wir machen doch nochmal weiter. Und zwar schlagen wir Apostelgeschichte 15 auf. Apostelgeschichte 15. Vierundzwanzig, fünfzehn. Das ist bei euch auf dem neuen Blatt oben links. Apostelgeschichte 24, 15. Ich habe die Hoffnung zu Gott, auf welche auch sie selbst warten, nämlich seine Judengenossen, nämlich, dass es geben wird eine Auferstehung der Gerechten und der Ungerechten. Das ist sehr ähnlich dem, was wir in Johannes lesen. Es werden einst alle, die in den Gräbern liegen, die Stimme des Menschensohnes hören und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens und die Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Hier wird das etwas anders gesagt. Eine Auferstehung der Gerechten und Ungerechten. Das also ergänzt, dass noch einmal, dass alle auferstehen werden nach dem neutestamentlichen Verständnis. Das ist also nicht unser Wunsch und könnte ja auch unser Wunsch sein, sondern das ist biblische Lehre. Und ich sagte heute Morgen schon, dass wir vielleicht unter unseren Verwandten oder Freunden solche haben, die zu einer Gemeinderichtung gehören, die da eben lehren, nur die Gläubigen werden auferstehen. Sie sagen, das kann man nicht mit einem gerechten Gott, mit einem Gott, der gerecht und liebevoll ist, vereinbaren, dass er alle auferstehen lassen wird, um sie dann zu richten. Wir kommen dann zum nächsten, und das ist 1. Korinther 15. 1. Korinther 15. Ja, dieses habe ich dann hier nochmal einfach so. Gerechte und Ungerechte. Wir wissen, die Gerechten sind die, die durch den Glauben gerecht sind. Nicht die, die da es geleistet haben. 1. Korinther 15. Das ist eins der schönsten und wichtigsten Kapitel. In diesem Kapitel versucht der Apostel Paulus erst zu zeigen, dass dass die Menschen auferstehen werden. Wenn nicht, dann ist Christus auch nicht auferstanden. Ist aber Christus auferstanden, dann werden wir auch auferstehen. Und darauf baut er auf und sagt noch mehr. In Vers 22 fangen wir an. Denn gleich wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeglicher aber in seiner Ordnung. Und das ist der Schlüssel für diesen Abschnitt. Ein jeglicher aber in seiner Ordnung. Der Erstling, Christus, danach die Christus angehören, wenn er kommen wird, und danach das Ende, wenn er das Reich dem Vater überantworten wird. Die ersten zwei Aussagen sind wahrscheinlich deutlich. Das haben wir schon an anderer Stelle gesehen, dass, das ist euer Blatt 6, alle werden lebendig und Christus ist der Erste. Das hatten wir schon im Thessalonicher Brief. Danach, die Christus angehören, dort wird uns gesagt, dass sie auferstehen werden und Christus entgegengerückt werden. Und danach das Ende. Was heißt das Ende? Das Wort Ende hier bedeutet nicht, danach ist das Weltende da, sondern, also Christus ist zuerst, dann sind die anderen Gläubigen und dann das Ende. Ja, dann die anderen, die Letzten auferstehen. Ja, das Ende bezieht sich auf die Reihenfolge der Auferstehungen. So dass wir haben hier Christus zuerst, dann die Gläubigen, danach das Ende, das heißt der Abschluss der Auferstehung. Ja? noch nicht das Weltende. Und zusätzlich lesen wir da noch weiter in demselben Kapitel, am Ende mehr, in Vers 50 fangen wir mal an. Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut nicht können das Reich Gottes erben. Es geht also immer noch ums Reich Gottes, den endgültigen Sieg. Auch wird das Verwesliche nicht erben, die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und dasselbe plötzlich in einem Augenblick, da steht das Wort Atom, in einem Atom, zur Zeit der letzten Posaune, wieder mit der Entrückung, mit der Auferstehung, haben wir es mit der Posaune zu tun. Es wird die Posaune schallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Die da leben, werden verwandelt, und die da auferstehen, stehen unverweslich auf. Denn dies Verwesliche muss anziehen, die Unverweslichkeit, die Sterbliche muss anziehen, die Unsterblichkeit. Also da haben wir hier in Korinther erst, dass Christus ist zuerst auferstanden, dann werden die Gläubigen auferstehen und die anderen Gläubigen werden auferstehen. Und dann fügt er noch hinzu, dass die Gläubigen auferstehen, die werden unverweslich auferstehen und die da leben, werden verwandelt werden. Wenn wir das jetzt so zusammennehmen, dann sieht das so aus. Und wenn wir da noch die ersten drei oder vier nehmen, ich habe das versucht in Farbe zu geben, damit wir eben ein bisschen unterscheiden können. Das sind also die verschiedenen Aussagen, die uns ein Bild geben, in etwa ein Bild, das ist hier die Zeitlinie und die verschiedenen Ereignisse, und alles kreist um diese eine große Wahrheit, dass der Herr kommt und wir werden auferstehen, verwandelt, die anderen werden auch auferstehen. Noch ist, haben wir keine Stelle, die uns sagt, wann die anderen auferstehen. Nur, dass sie auferstehen. Ja? Und dass die Grundlage dafür ist Christus, und die Gerechten und die Guten werden auferstehen, die Bösen und die Ungerechten auch. Und nun ist hier noch eines gesagt, danach das Ende, und dann folgt, dass Christus das Reich dem Vater überantworten wird. Und damit kommt dann der Satz, auf das Gott sei alles in allem. Aber wenn wir jetzt noch weiterlesen, kommt noch einiges hinzu. Wir haben also noch zwei Stellen, die wir lesen wollen. Und zwar die Offenbarung. Offenbarung Kapitel 19. Da wird der Bruder Janssen morgen noch weitermachen. Aber wir können das trotzdem jetzt mal lesen. Offenbarung Kapitel 19. Verse 5 bis 9, Offenbarung 19. Und eine Stimme ging aus von dem Thron: Lobet unseren Gott, alle seine Knechte, die ihr fürchtet, beide klein und groß. Und ich hörte, und es war wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner, die sprachen: Halleluja, denn der Herr unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich angenommen. Was ist passiert? Nun, vorher wird uns ja gesagt, dass eine Stimme vom Himmel, also Vers 1, das Heil und der, Entschuldigt, ich habe manchmal Schwierigkeiten mit meiner Brille. Der Herrlichkeit und die Kraft unseres Gottes, denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, dass er die große Hure verurteilt hat, welche die Erde mit ihrer Unzucht verderbt und hat das Blut seiner Knechte. Entschuldigt, ich habe. Das wollte ich eigentlich nicht jetzt lesen. Jetzt bin ich erst. Entschuldigt. Wir wollen in Kapitel 20 lesen. Kapitel 20. Und ich sah, Vers 4, Throne, und es setzten sich darauf, und ihnen ward gegeben das Gericht. Und ich sah die Seelen derer, Entschuldigung, meine Augen wollen nicht, die enthauptet sind um des Zeugnisses von Jesus und um des Wortes Gottes willen, und die nicht angebetet hatten das Tier noch sein Bild und nicht genommen hatten das Mahlzeichen an ihre Stirn und auf ihre Hand, diese wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre. Die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis dass die 1000 Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste Auferstehung. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über solche hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit dem regieren, mit ihm regieren 1000 Jahre. Also hier haben wir nun einige neue Informationen, die wir bisher nicht gehabt haben. Diese wurden lebendig und die anderen Toten 1000 Jahre später. Und danach kommt das Weltgericht. Und Jesus ist der Sieger über Tier, Prophet und Satan. Das ist uns in den anderen Schriftstellen da noch gezeigt. Wenn wir jetzt weiterlesen würden in Kapitel 19, da ist uns der letzte Kampf beschrieben. Und ab Vers 15 das letzte Gericht. Also das folgt alles noch nach der Auferstehung. Sodass, wenn wir das jetzt noch dazu nehmen, dann sieht das so aus. Wir haben jetzt das, was ich willkürlich am Anfang eingetragen habe, dass die Auferstehung der anderen Toten getrennt ist, haben wir jetzt den Beleg dafür, dass das nicht zu gleicher Zeit geschieht. Und danach folgt das Weltgericht, und nachdem das Weltgericht stattgefunden hat, kommt das Christus, das Reich, dem Vater überantwortet. Aber das ist noch nicht der Schluss, sondern dann, dazu gehört jetzt noch Offenbarung 21, und da wird uns noch zusätzlich gesagt, und ich sah einen neuen Himmel, Kapitel 21, Vers 1, und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde vergingen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut ihrem Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Wo sind wir jetzt mit dem Herrn? Auf der neuen Erde oder im neuen Himmel?
Nicht da noch.
Weder da noch da. Was heißt es hier? Der Herr kommt auf die Erde, ja? Oder sagen wir mal zwischen Himmel und Erde. Manchmal wenn die Jehovas Zeugen kommen, dann greifen sie ja uns an dieser Stelle an und wollen uns weismachen, wir werden gar nicht im Himmel sein. Ich persönlich habe damit keine Schwierigkeiten, besonders weil hier nicht ausdrücklich gesagt ist, dass wir von der Erde weit entfernt dort irgendwo im Himmel sind, sondern Gott kommt zu uns und wir werden mit ihm sein. Und außerdem, dort wo Gott ist, da ist Himmel. So, wir müssen uns den Himmel nicht weit weg irgendwo vorstellen, sondern da, wo der Herr ist und wir sind beim Herrn, da ist Himmel. Auch wenn das dann hier auf der Erde wäre. Also an dieser Stelle würde ich mit den Jehovas Zeugen gar nicht argumentieren. Das Wichtige ist nicht, dass wir einmal in einem Himmel sind, wo goldene Straßen sind, sondern das Wichtige ist, dass wir beim Herrn sind. Und da, wo der Herr ist, da ist Himmel. So, dass wir jetzt noch dieses dazu nehmen, und dann sieht das so aus, dass die Ewigkeit ist angebrochen und der Anbruch der Ewigkeit, neuer Himmel, neue Erde, neues Jerusalem, Gott bei den Menschen, keine Tränen, kein Tod, kein Leid. Siehe, ich mache alles neu. Das ist der Ausklang der Offenbarung und bestimmt wird Bruder Janssen noch vieles morgen sagen. Ich wusste nicht genau, was er machen würde, sonst hätte ich das gelassen. Aber weil ich das heute Morgen schon angefangen hatte, dachte ich, wir machen das zu Ende. Und wenn ihr jetzt noch Fragen zu dem habt, können wir darauf eingehen. Sonst möchte ich noch etwas, paar andere wichtige, für mich zumindest wichtige Wahrheiten mit euch ansprechen. Irgendwelche Fragen zu dem?
Zu dem nicht, Bruder, aber könnte ich eine Frage?
Tja.
Einige sagen, das ist eine Erkenntnis, die anderen sagen, das ist eine Lehre. Wo ist die Grenze? Das meinst du, ja,
Rainer? Ist das?
Ja, du meinst meine.
Ja.
Wenn wir uns in der Bibelstunde äußern wir unsere Meinung. Nun, wann wird unsere Meinung zu einer Lehre?
Nun, dann, wenn du anfängst zu sagen, das, was meine Meinung war, die muss jetzt gelehrt werden. Wenn du also nicht sagst, das ist meine Meinung, sondern sagst, das ist, was die Bibel lehrt. Und dann und so gibt es bei uns persönlich, manchmal unbewusst und in unseren Gemeinden, manches, was früher mal Meinung war, hat sich verfestigt. Und das scheint uns so gut und schön zu sein, dass wir das nicht loslassen wollen. Und wir machen das zur Lehre. Ich denke, das wird erst dann gefährlich, wenn wir behaupten, das ist biblisch.
Also wenn ich jetzt behaupte, dass die Bibel es lehrt, dass man das Heil nicht verlieren kann, ist das eine Irrlehre.
Ich denke, Bruder Janssen ist ziemlich gut darauf eingegangen. Er sagte, ein Gläubiger verliert nicht das Heil. Und das, glaube ich, habe ich bei euch in Dürren gesagt. Ja, da habt ihr zunächst einmal überlegt, na jetzt müssen wir überlegen, ob wir Klassen nicht doch von der Kanzel runternehmen. Ein Gläubiger geht nicht verloren.
Nein, das ist mir vollkommen klar.
Ja?
Ein Gläubiger bleibt.
Wenn er gläubig ist, ja. Aber was ist deine...
Darauf will ich ja nicht hinaus. Jetzt, wenn jemand behauptet, die Bibel lehrt es, dass man das Heil nicht verlieren kann. Ja? Mhm. Also ist das eine Irrlehre.
Nun, die Bibel spricht nicht vom Verlieren des Heils, sondern sie spricht vom Verlieren Christi.
Ja, ist dann irgendwo das Welt.
Ja, aber eben, okay, das wäre das eine. Erstens mal stellen wir eine Frage, die nicht ganz biblisch beantwortet werden kann. Weil die Bibel nicht davon spricht, das Heil zu verlieren, sondern sie spricht, dass wir Christus verlieren. Richtig, das ist eben, und wenn wir jetzt sagen, wenn wir, also ich würde auf deine Frage sagen, wenn wir jetzt behaupten, das ist die biblische Lehre, dann ist das irreführend. Wenn wir aber sagen, es gibt Schriftstellen, die scheinen das zu lehren, aber es gibt auch Schriftstellen, die zeigen genau das andere, dann sind wir im biblischen Rahmen.
Ja, wenn ich das so auslege, dann kann ich niemals behaupten, ja, dass hier, dann ist ja eindeutig.
Ja, okay, das ist eben, das dürfen wir nicht, weil wir dann über die Schrift hinausgehen. Dann gehen wir über die Schrift hinaus. Ja, sei denn, dass noch Fragen sind. Ich denke, für unser Verständnis ist es ganz wichtig, jetzt abgesehen, wir haben das, was die Bibel uns so zeigt vom Programm der Endzeit, haben wir mehr oder weniger gehört und wahrscheinlich auch verstanden. Wir müssen das jetzt noch verkraften und verarbeiten und verkraften. Und Bruder Janssen bringt uns noch einiges. Aber abgesehen davon, wir leben ja noch in dieser Zeit. Und für uns ist es ganz wichtig, dass wir auch noch die Beziehung zwischen Alten und Neuen Testament, die Beziehung zwischen Israel und Gemeinde etwas ansprechen sollten. Und ich möchte etwas darüber noch mit euch sprechen. Wir haben auf der einen Seite, wir könnten also hier AT schreiben und NT schreiben. Wir haben auf der Seite von AT haben wir Verheißung oder vorige Zeit und Israel. Auf der anderen Seite haben wir NT, Erfüllung, Endzeit, Gemeinde. Und es gibt nun ein Verständnis, also ich nehme das mal weg, ich bringe das gleich wieder, ja. Wir haben nun ein gewisses Verständnis, wenn ihr alles andere mal jetzt sein lasst, nur diesen Block hier anschaut, der besagt, dass bis zum Kreuz, bis Christus, da war Israels Zeit. Jetzt ist Israel zur Seite gesetzt. Ich kann das nicht hier seitwärts zeigen, ich habe das also nach unten gezeigt. Ja? Israel ist jetzt ausgeschaltet und wenn Christus wiederkommt, dann wird Israel wieder genauso wie vorher in Kraft gesetzt und dann geht es genauso weiter, wie es vorher aufhörte. Die Folge davon ist, dass man zum Beispiel, wie Bruder Janssen das schon sagte, dass man fast das ganze Matthäus-Evangelium sagt, das brauchen wir gar nicht. Besonders die Bergpredigt brauchen wir gar nicht. Das gilt für, wenn das tausendjährige Reich da sein wird, wenn Israel wieder dran ist, dann kommt Matthäus-Evangelium wieder dran. Also das ist so ein gewaltiger Sprung, da komme ich nicht mit. Aber das ist das eine Verständnis und es gibt ganz feine Christen, die dieses Verständnis vertreten. Heute ist Israel überhaupt nicht dran. Heute wurde, ich hätte das wahrscheinlich nicht aufgebracht, aber Wimalgo wurde ja schon erwähnt heute Morgen. Er ist ja schon beim Herrn. Dürfen wir ja das vielleicht sagen. Er lehrte ja, dass wir den Juden kein Evangelium bringen brauchen. Juden sind jetzt nicht dran. Die kommen nochmal dran. Ich denke, das ist einfach, ich weiß nicht, warum man das so sehen will, aber es gibt liebevolle Christen, die sehen das so. Heute hat der Jude nichts zu tun, ist er nicht dran. Wie man sich das dann vorstellt, Israel wird dann ganz gerettet werden. Ja, aber die meisten, die heute leben, sind ja dann schon gestorben. Wie sollen die gerettet werden? Ja? Also, dies ist die eine Lehre. Ich möchte uns nun anhand einiger Schriftstellen zeigen, dass das zu extrem ist, nach meinem Bibelverständnis. Wir können das nicht wirklich so von der Schrift her sehen. Kommen wir dann zu diesem hier. Und wir nehmen ein Beispiel, Joel Kapitel 3. Schlagen wir Joel auf. Joel Kapitel 3. Wir haben noch etwa 15 Minuten. Das ist eine Verheißung im Alten Testament, Israel gegeben, eine ganz herrliche Verheißung. Joel Kapitel 3, Verse 1 bis 5. Und nach diesem, ist nicht erläutert, wann dieses nach ist, aber nach diesem, will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Alles Fleisch, eigentlich alle Menschen. Aber dann heißt es wiederum, eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben, eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut, Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Denn auf dem Berge Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat, und bei den Entronnenen, die der Herr berufen hat. Jetzt schlagen wir Apostelgeschichte Kapitel 2 auf, ab Vers 16. Inzwischen ist der Herr Jesus auferstanden, er ist gen Himmel gefahren, die Gemeinde ist entstanden. Das eine Verständnis ist, Israel ist zum Abschluss gekommen, hat nichts damit zu tun. Das heißt also, Joel müsste jetzt vertagt werden bis irgendwann später, wenn der Herr wiederkommt. Joel ist ja an Israel gegeben, die Verheißung, ja? Die Verheißungen sind Ausgießung des Geistes, das Geben der Gaben des Geistes, Naturzeichen, Namen anrufen und gerettet werden, und Jerusalem ist die Zentrale. Nehmen wir jetzt Apostelgeschichte Kapitel 2. Und da heißt es, dass Petrus einmal sagt, die können nicht betrunken sein. Und in Vers 16 sagt er, sondern das ist, was durch den Propheten Joel zuvor gesagt ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, ich will ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und auf eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichter haben, und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll sich verkehren in Finsternis und der Mond in Blut, ehe dann der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Und da die Überschrift dafür ist, das ist, nämlich Pfingsten. Die Leute, die da hörten, sagten, was ist das hier? Petrus sagt, das ist, was Joel gesagt hat. Ja, also, das, was hier gesagt ist, Israel, wird hier der Gemeinde gesagt. Also es ist nicht eine Vertagung von Israel, sondern das, was dort Israel gesagt ist, ist in der Gemeinde erfüllt. Das eine, was nicht gesagt ist, ist, dass Jerusalem die Zentrale ist. Ansonsten ist alles wiederholt. Gehen wir zu einem zweiten. Ist Israel ein Teil der Gemeinde oder ist alles vertagt? Ja? 2. Mose 19. 2. Mose 19. Da wird uns gesagt, 2. 19, Vers 5, Wenn ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israel sagen sollst. Schlagen wir 1. Petrus Kapitel 2 auf. 1. Petrus 2. Da werden die Christen angesprochen und es sind hauptsächlich Heiden, gewesene Heiden. Und ihnen wird gesagt, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten des, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Alle vier Ausdrücke, Eigentum, Königreich, Priester und heiliges Volk, sind auf die Gemeinde übertragen. Ergänzt ist nur der Auftrag, dass ihr verkündigen sollt, der euch berufen hat, die Tugenden des, der euch berufen hat. Also hier ist nicht angedeutet, dass das, was Gott Israel gesagt hat, wie er Israel bezeichnet, dass das jetzt alles vertagt ist, sondern dass das auf die Gemeinde zutrifft. Sie werden mit denselben Bezeichnungen genannt. Ja? Das ist also das Zweite. Kommen wir zu einem Dritten. C. Nehmen wir Amos. Ich habe schon erwähnt, dass wir den Propheten Amos kürzlich in Willingen mit einer Gruppe von Brüdern und Schwestern, waren es in dem Fall, gelesen haben, versucht haben zu verstehen. Und da ist immer wieder Warnung und Gerichtsankündigung. Und zum Schluss ist dann ein lichtvoller Ausblick, eine Verheißung für die Zukunft, für die damalige, von damals gesehen für die Zukunft. Amos Kapitel 9, Abvers 11. Siehe, es kommt die Zeit, andere Übersetzungen haben, es kommt jener Tag, spricht Gott der Herr, dass ich einen, Vers 11. Zur selben Zeit oder jenen Tage will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern und was abgebrochen ist, wieder aufrichten, und will sie bauen, wie sie vor Zeiten gewesen ist, damit sie in Besitz nehmen, was übrig ist von Edom und alle Heiden, über die mein Name genannt ist, spricht der Herr, der solches tut. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man zugleich ackern und ernten, zugleich keltern und säen wird, und die Berge werden von süßem Wein triefen, und alle Hügel werden fruchtbar sein. Ganz bestimmt muss man hier vieles bildlich verstehen. Ja? Vers 14, denn ich will die Gefangenschaft meines Volkes Israel wenden, dass sie die verwüsteten Städte wieder aufbauen und bewohnen sollen, dass sie Weinberge pflanzen und Wein davon trinken, Gärten anlegen und Früchte davon essen. Denn ich will sie in ihr Land pflanzen, dass sie nicht mehr aus ihrem Land ausgerottet werden, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Jetzt lesen wir Apostelgeschichte 15. Apostelgeschichte 15. Und ihr wisst, was in Kapitel 15 stattfindet. Da sind die Missionare, Barnabas und Paulus, von Antiochien nach Jerusalem geschickt. Sie werden dort von den Ältesten, von den Aposteln und der Gemeinde empfangen. Und es geht um die Frage, wie können die Heiden gerettet werden? Müssen sie Juden werden, um gerettet zu werden? Oder kann Gott sie direkt, ohne Juden zu werden, retten? Und da heißt es ja da, dass sie lange miteinander diskutiert haben. Und dann steht Petrus steht auf und dann Paulus und Barnabas. Und dann Jakobus. Alle sprechen sie sich aus. Und Jakobus ist der Gemeindeleiter inzwischen. Er ist der echte Jude. Er ist derjenige, der am meisten noch für das jüdische Erbe Verständnis hat. Und wenn wir seinen Brief lesen, dann empfinden wir das sehr stark. Und dieser Jakobus sagt nun ja, Folgendes. In Abvers, wir wollen jetzt nicht mal von Anfang. Also Petrus sagt, Vers 11 sagt er, sagt Petrus, wir glauben durch die Gnade des Herrn, Jesus selig zu werden, gleicherweise wie auch sie. Da schwieg die Menge und hörten Paulus und Barnabas, die erzählten, wie große Zeichen und Wunder Gott durch sie getan hatte unter den Heiden. Danach, Vers 13, als sie schwiegen, antwortete Jakobus und sprach, ihr Männer, liebe Brüder, hört mir zu. Simon hat erzählt, wie Gott zum ersten Mal die Heiden heimgesucht hat und angenommen aus ihnen ein Volk für seinen Namen. Und jetzt der wichtige Satz. Und dazu stimmen die Propheten. Die Propheten, die für Israel gesprochen haben, die stimmen, die unterstützen das, was dort unter den Heiden geschehen ist. Und dann sagt er, danach will ich mich wieder zu ihnen wenden und will wieder bauen die Hütte Davids, die zerfallen ist. Und ihre Trümmer soll, will ich wieder bauen und will sie aufrichten. Auf das, was übrig ist von Menschen, nach dem Herrn frage, dazu alle Heiden, über welche mein Name genannt ist, spricht der Herr, der solches kundtut von alters her. Hier haben wir eine alttestamentliche Verheißung für Israel und wir haben in der Erfüllung haben wir, Davids Hütte wird aufgerichtet werden und der Rest der Menschen soll gerettet werden. Das andere ist dann nicht mehr im Neuen Testament gesagt. Aber die Hütte Davids, wir wissen von anderen Stellen, wo wir schon miteinander hier gesprochen haben, dass das Haus David ist der Herrscherstamm und dass Jesus Christus den ausgefüllt hat. Und für in Israel aber war der, das Haus Davids wieder aufrichten, das meint, Israel kommt wieder zur Geltung. Nun sagt Jakobus, das, was unter den Heiden geschieht, das ist das. Das, was Gott unter den Heiden tut, unter den Menschen, das ist der Wiederaufbau der Hütte Davids. Und fügt dann noch hinzu, dass der Rest der Heiden soll auch dazu kommen. Wir müssen jetzt hier abschließen, aber ich wollte euch, Brüder, einfach nur zeigen, dass es von der Schrift her sehr schwer ist, Israel und die Gemeinde völlig zu trennen. Das ist zwar sehr schön, wie Bruder Jansen auch sagte, eine Systematik, einen Plan so zu haben, aber die Bibel trennt nicht Israel und die Gemeinde so sauber. Und ich möchte, dass dieses Bild, und damit machen wir dann Schluss, dieses Bild möchte ich ersetzen mit diesem hier. Im Alten Testament, da lassen wir das hier Israel sein. Sie sind das Volk Gottes und hier sind die Heiden. Da waren einzelne Mal, die kamen rüber. Aber grundsätzlich war das das Volk Gottes und das nicht. Jetzt kommt das Kreuz und das Evangelium wird verkündigt. Die Endzeit bricht an, die Zeit der Gemeinde bricht an. Dies soll hier jetzt die Gemeinde sein und das sind die anderen, die noch nicht zur Gemeinde gehören. Wer sind sie? Nun, einige von Israel werden gläubig, die gehen in die Gemeinde. Einige von den Heiden werden gläubig, die gehen in die Gemeinde. Also die Gemeinde ist ein Teil der Juden und der Heiden. Viele der Juden gehen, werden zu der ungläubigen Welt gerechnet und auch viele der Heiden gehen hier. Also es gibt hier wieder eine Zweiteilung. Und ist die Gemeinde, sie besteht aus Juden und Heiden gerettet. Und das ist die Welt, die besteht auch aus nicht geretteten Juden und Heiden. Das ist das natürliche Israel und das sind die Heiden. Und natürlich können hier von den Juden, welche in die Gemeinde immer wieder kommen, und auch von den Heiden. Sodass das scheint mir das bibeltreuere Bild zu sein, als diese völlige Trennung. Und das bedeutet, dass wir einmal eine Aufgabe haben, den Juden gegenüber und den Heiden gegenüber. Und das bedeutet auch, dass wir das Alte Testament nicht abschieben dürfen. Aber wir müssen es verstehen lernen. Darüber werden wir irgendwann ein andermal sprechen. Vielleicht noch mehr. Wir trennen also nicht Juden und Heiden im absoluten Sinn. Und wir trennen auch nicht das Alte Testament vom Neuen Testament. Sondern versuchen das zu verstehen, was es für uns bedeutet. Kann man natürlich. Aber das würde 85 Mal noch sein dann. Oh, gut, machen wir es so. Ich habe ja mehrere. Ihr seid nicht verpflichtet, den Test jetzt zu schreiben, aber macht es einfach für euch selbst zunächst. Und jeder darf das Blatt nachher mit seinem Namen einreichen. Und ich würde das gerne sehen. Aber ihr müsst nicht. Diejenigen, die den Kurs anerkannt haben wollen, müssen ihnen natürlich die Blätter einreichen. Und das ist nur ein Teil eurer Benotung. Und ich möchte euch, ehe wir die Blätter austeilen, oder wir könnten die schon austeilen, aber während die ausgeteilt werden, möchte ich nur ganz kurz noch wiederholen, was gestern gefragt wurde. Luft hängen. In dem, was ich euch hier zeigte, und ich möchte das ergänzen, weil jemand fragte, warum trennst du Israel und, warum wirfst du das zusammen, Israel und Gemeinde? Erstens habe ich nur versucht zu zeigen, dass vieles, was als Verheißung auf Israel gegeben ist, im Neuen Testament buchstäblich, ausdrücklich gezeigt wird, das gilt der Gemeinde. Deshalb habe ich euch das hier so dargestellt, dass die Gemeinde aus Israels Gläubigen und aus den Heidengläubigen. Und damit hörten wir gestern auf. Und da könntet ihr schlussfolgern, dass nach meinem Verständnis Israel keine Zukunft mehr hat. Das haben wir nicht gesagt, aber wenn ich nichts weiter sagen würde, dann könntet ihr das schlussfolgern. Ich möchte aber sagen, dass es gibt ein geistlich erneuertes Israel. Wir haben im Neuen Testament, auch wenn die Gemeinde zum Teil das Erbe von Israel antritt, haben wir dennoch, das hat ja Bruder Janssen auch gesagt, eine Verheißung für Israel im Neuen Testament. Das wird also hier sein. Und ihr fragtet ja, ob ihr eine Kopie davon haben könntet. Das wird also ergänzt, kriegt ihr nachher noch ein Blatt. So, das Israel ist zum Teil in die Gemeinde aufgegangen oder die Gemeinde ist das Erbe, tritt das Erbe von Israel an, aber zu gleicher Zeit gibt das Neue Testament auch die Verheißung, dass Israel noch eine Verheißung, also eine Erneuerung hat. Das steht noch aus. Das ist für unsere Logik nicht so angenehm, dass beides wahr ist. Aber die Bibel lehrt es so. Und deshalb, das ist die Antwort auf die Frage, die mir gestellt wurde. Warum bringst du Israel und die Gemeinde zusammen? Das ist doch getrennt. Nun, im absoluten Sinne kann man das von der Bibel her nicht sehen. Und als letztes, und damit habe ich dann meinen Teil abgeschlossen. Ich habe immer wieder mal vom Gesetz und der Gnade vom Alten und Neuen Testament etwas gesagt. Und ich möchte einen letzten Gedanken euch mitgeben. Obwohl ich das schon immer wieder gesagt habe, dass die Zeit des Gesetzes ist mit Jesus abgelaufen und dennoch ist das Gesetz für uns Gottes Wort. Ein Wort, das Johannes uns sagt, danke, das möchte ich euch mitgeben. In Johannes 1, Vers 17, da steht geschrieben, aus oder von seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade, Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das wird manchmal so verstanden, dass das Gesetz war bis jetzt und das war nicht gut. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Ich denke, dass das im absoluten Sinne verkehrt ist, wenn wir es im absoluten Sinne verstehen. Ich denke, dass wir das eher so sehen. Das Gesetz ist ein Vorläufer, ist Voraussetzung für die Gnade. Das Gesetz wurde gegeben um der Sünde willen. Ohne Gesetz erkennt der Mensch nicht, dass er Sünder ist. Deshalb sage ich wie folgt. Das Gesetz zeigt uns, wie Gott uns haben will. Und die Gnade macht uns, so wie Gott uns haben will. Und wir brauchen beides. Aber nicht jetzt das mosaische ganze Gesetz mit all den Opfern und so weiter. Aber als Wille Gottes, als Ausdruck des Willens Gottes, brauchen wir Gottes schriftliches Wort. Sonst erkennen wir nichts. Wir brauchen das Gesetz, weil es uns zeigt, wie Gott uns haben will. Und die Gnade macht uns so, wie Gott uns haben will. Es gehört zusammen. Briansen hat an einer Stelle gesagt, wir dürfen nicht trennen, was Gott zusammengefügt hat. Und das wollen wir auch nicht. So wollen wir dank der Gnade Gottes uns freuen und uns auch freuen, dass er sich uns offenbart hat und dass wir das ganze Wort Gottes als Gottes Wort gelten lassen. Ja, danke euch, dass ich mit euch diese Woche zusammen sein durfte. Wenn Bruder Janssen ein paar Jahre jünger gewesen wäre heute, dann hätte er mich hier nicht gebraucht. Aber nun sage ich nur einen Teil der Woche ausfüllen. Und die Brüder in Bonn haben keinen anderen hergeschickt. Und ich durfte nun mit dir zusammen in dieser Woche hier sein, mit euch sein. Ich danke euch bestens. Ich wollte eigentlich noch etwas mit euch ansprechen über die Tatsache, dass wir heute so viele neue Gemeinden in Deutschland sind. Und viele von euch wissen ja, dass ich mir immer noch wünsche und zum Teil auch daran arbeite, einmal einen Überblick, eine Zwischenbilanz von unseren neuen Gemeinden schreiben möchte. Und da brauche ich irgendwo nochmal die Hilfe von euch. Aber ich weiß nicht, wann ich das mal machen werde. Vielleicht schreibe ich euch mal an. Dankeschön.